Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Felix Mendelssohn Bartholdy, wer hat dich, du schöner Wald? Und jetzt möchte ich fast ergänzen, so dermaßen malträtiert. Ich erzähle Ihnen die Geschichte von vorne. Im Sommer, Sie wissen das mit Sicherheit, standen weite Teile des Elbsandsteingebirges in Flammen. Die Bilder der brennenden Wälder sorgten bundesweit für Entsetzen. Das Feuer war auf tschechischer Seite ausgebrochen, vermutlich von Menschen verursacht. Es fraß sich in den heißen und trockenen Julitagen schnell bis über die Grenze. 3 Wochen lang waren die Feuerwehren im Einsatz. Für die Tourismusbetriebe in der Region waren diese Brände eine Katastrophe. Es hagelte Stornierungen und die Besucherzahlen erholten sich nur ganz langsam wieder. Dabei kann man, und das ist interessant, schon jetzt an den Brandherden beobachten, wie sich die Natur erneuert. Meine Kollegin Lydia Jacobi und mein Kollege Tobias Barth waren im Nationalpark unterwegs und nehmen uns jetzt dorthin mit.
Ein Oktobermorgen im Elbsandsteingebirge. Die Elbe liegt zugedeckt unter Nebelschwaden. Einzelne Dunstschleier haben sich im Goldgelb der Bergflanken verfangen, die ringsum Schmilker steil zum Flusstal abfallen. Am westlichen Ufer rauscht der Zug Richtung Tschechien vorbei. Moritz Hinzer öffnet das Holzgatter zu seinem Kräutergarten. Der Chef des Bio-Hotels Helvetia hat es eigentlich eilig, immer viel zu tun. Doch sein Schmuckstück auf der Elbwiese möchte er trotzdem zeigen.
Ja, das ist quasi so unser Projekt für dieses Jahr gewesen. Wir hatten ja einen wunderschönen Kräutergarten hier unten an der Elbe lang, der aber leider in den beiden Corona-Jahren dann so ein bisschen verwildert und verwahrlost ist und den wir dieses Jahr angefangen haben, wieder neu aufzubauen.
Links und rechts des Pfades wechseln sich in Sandstein gefasste Rabatten mit hölzernen Hochbeeten ab. Hier gäbe es alles für die eigene Küche, sagt Moritz Hitzer.
Und was eigentlich auch so ein kleines Erfolgsgeheimnis ist, schon seit Jahren wir ein eigenes Tomatenzelt hier unten an der Elbe stehen haben, wo wir dann so in der Zeit, wo Tomaten reif werden, August, war nun ein bisschen schwierig, hatten wir ja keine Gäste da, aber dann in den Wochen danach auf unserer Tageskarte eine unglaubliche Vielfalt an eigenen Tomaten haben konnten auf der Tageskarte. Ein eigenes Tomaten-Carpaccio, einen leckeren Tomatensalat, eben wirklich aus Tomaten aus eigenem Anbau. Und das ist schon was Besonderes. Also,
das Zelt schließt den Kräutergarten in südlicher Richtung ab. Die Tomaten, die unter dem Foliendach bei Saunatemperaturen gedeihen, landen wenige Meter hangaufwärts auf den Salattellern der Hotelgäste. Das Restaurant des Hotels ist zu dieser Tageszeit noch leer. Moritz Hitzer hat sich mit dem Kaffeebecher in der Hand an einen der schlichten Holztische gesetzt und erzählt. Das Helvetia gehört zu einer ganzen Reihe von Gastronomiebetrieben, die Familie Hitzer im Laufe der Jahre renoviert oder aufgebaut hat. Sie sind Pächter auf der Festung Königstein, betreiben Ausflugsgaststätten in Sachsen und Thüringen und gleich mehrere Häuser in Schmilka. Das Hotel, eine alte Wassermühle mit Ferienwohnungen, Bäckerei und Braumanufaktur. Als im Sommer 2022 der Wald im Elbsandsteingebirge brannte, traf es Familie Hitzer folglich besonders hart.
Es war durchaus so, dass man vor allem in den Nachtstunden das Feuer von der tschechischen Seite bereits bedrohlich nah gesehen hat. Also man hat sich, auch wenn man natürlich sich an der Elbe am Wasser ein bisschen in Sicherheit wägt, aber wenn man in direkter Blickbeziehung im ganzen Wald lichterloh brennen sieht und auch die entsprechende Rauch- und Qualmentwicklung dazu, ist das natürlich eine beängstigende Situation.
3 Wochen lang hatten die Feuer im Elbsandsteingebirge gewütet. Die ersten Flammen züngelten am 24. Juli in der benachbarten böhmischen Schweiz. Tags darauf griffen sie auch auf die Nationalparkregion Sächsische Schweiz über und setzten 113 des gut 9.300 Hektar umfassenden Nationalparks in Brand. Auf tschechischer Seite waren mehr als 1.000 Hektar betroffen.
Und wir hatten hier natürlich eine massive Qualmentwicklung und auch Qualm, Rauch und Ruß, der hier im Elbtal nicht abgezogen ist. Also einen extrem beißenden Geruch, der sich auch auf die Augen und auf die Lunge gelegt hat. Und wir haben natürlich auf der einen Seite versucht, unseren Gästen gegenüber Sicherheit auszustrahlen und zu sagen, bleibt doch hier, bleibt in Schmilka, macht Tagesausflüge aus der Sächsischen Schweiz raus. Es gibt genug, was besichtigt werden kann. Aber dadurch, dass einfach diese starke Qualm- und Rauchentwicklung hier war, war die Aufenthaltsqualität einfach nicht gegeben und auch der Gesundheitsschutz sowohl für Mitarbeiter als auch für die Gäste nicht gegeben.
Wenige Tage nach Beginn des Brandes sperrte die Polizei die Straße nach Schmilka. Der Fährverkehr über die Elbe kam mehr oder weniger zum Erliegen.
Und dann ging eine Phase los, das hätten wir uns selber eigentlich auch nicht träumen lassen, wo massiv die Löscheinsätze hier von Schmilka aus koordiniert wurden und stattgefunden haben. Und vor allen Dingen Hubschraubereinsätze in einem unglaublich hohem Maß stattgefunden haben. Wir hatten hier teilweise bis zu 14 Hubschrauber, was uns dann schlussendlich im Zusammenhang mit der Rauchentwicklung dazu bewegt hat, den Geschäftsbetrieb einzustellen.
Ja, wir fahren jetzt auf die tschechische Grenze zu. Und tatsächlich, hier ist es jetzt Nebel, aber den deutschen Feuerwehrleuten muss sich hier ein ähnliches Bild geboten haben. Da war es allerdings Rauch.
Hans-Peter Meyer ist Sprecher der Nationalparkverwaltung. Er stellt sein Elektroauto am Rande des Forstweges ab, der vom Elbtal hinaufführt zum Winterberg, ein Basaltberg an der Grenze zu Böhmen. Durch das hohe Blätterdach fallen einzelne Sonnenstrahlen auf den mit Laub und Bucheckern überzogenen Boden. Auf den ersten Blick fallen die Versehrungen des Brandes kaum auf. So idyllisch wirkt der Buchenwald hier an der deutsch-tschechischen Grenzlinie. Auf den zweiten schon. Die angekohlten Stämme, die braunen Blätter, die zu dieser Jahreszeit eigentlich gelb sein müssten, und der schwarz verfärbte Boden.
Als Laubwald ist er natürlich etwas resistenter gegen Waldbrand, hat nicht so viel so eine dicke Humusauflage. Das heißt, hier können sich nicht so die Glutnester bilden. Aber die Feuerwehren waren damit konfrontiert, dass die Glut eben aus der Luft kam. Und plötzlich brannten oben die Bäume. Also von oben brannten die her. Normalerweise ist das so, das Feuer kriecht ran. Und wenn es lang genug an einer Stelle ist, dann brennt es den Baum hoch. Und dann brennt die Krone. Und dann ist es ganz schwer zu löschen.
Hans-Peter Meyer fächert ein paar laminierte Karten auf, um zu zeigen, wo es im Sommer gebrannt hat.
Hier haben die Feuerwehren, waren die Feuerwehren als erstes damit konfrontiert, dass hier das Bodenfeuer rüberkam, und haben hier schon dafür gesorgt, weil von tschechischer Seite ist hier kein Rankommen, dass das hier aufgehalten wurde. Und das schlägt sich auch ein bisschen an den Karten nieder. Wenn man also hier sieht, dass die Brände also auf tschechischer Seite wesentlich größer waren.
Während Meyer die Auswirkungen des Feuers beschreibt, wandert auf dem Forstweg ein Paar vorbei. Sie seien aus Pirna, 20 Kilometer elbabwärts gelegen, erzählt der Mann, sichtlich außer Puste, und wollten sich selbst ein Bild von den Brandflächen machen.
Den richtigen Brand live haben wir noch nie gesehen. Das sehen wir vor allem heute das erste Mal, ja, wie es dann irgendwo hier hinten aussieht, richtig schlicht oder so. Und ich meine, beängstigend war es schon, ne? Das ist Fakt. Interessant wäre mal die Ursache, weil da hört man nichts mehr, zum Beispiel hier Bastei, wo die Vierer hier die Pfeifen geraucht haben, die sie angeblich erwischt haben, aber seitdem hört man auch nicht mehr, ob das eine Brandstiftung war oder nicht.
Wir haben auch von der Polizei noch keine näheren Informationen, ob es jetzt wirklich diese vier Kollegen waren. Die kennen die wohl und haben die auch vernommen, aber ob es waren, weiß man nicht, und ob da ein Verfahren jetzt eingeleitet wird. Auch auf tschechischer Seite wissen wir das nicht. Wir hatten ja zu der Zeit ein nächtliches Waldbetretungsverbot. Nach dem Basteibrand ist das verhängt worden, ja, damit eben keiner mehr rausgeht und Feuer macht. Aber auf tschechischer Seite gab es das nicht. Und es gibt eine Beobachtung drüben, dass eben vier deutsche Touristen drüben in den Wald gegangen sind. Ob die dann letztlich das Feuer gemacht haben, ist nicht belegt. Also durch den Einsatz der Feuerwehren auch, die haben keine Brandstelle mehr gefunden. Aber die haben während des Brandes Leute gesehen, die Feuer gemacht haben. Okay. Auf den schwarzen Flächen. Das ist krank. Ringsrum kämpften die Feuerwehrleute und die Löschhubschrauber flogen und die haben Feuer gemacht. Also es ist schon, ich weiß auch nicht.
Es war trotzdem alles wieder noch.
Also sie werden oben.
Ein paar Jahre, aber.
Ja. Oben sind die Flächen auch schwarz. Also da ist nicht so das Buchenlaub so schön jetzt drüber. Und aber da sieht man eben, dass viel Grünes auch schon nachkommt.
Wie zum Beweis kniet sich Hans-Peter Meyer hin, fährt mit der Hand durch den Laubteppich und legt die Bucheckern darunter frei. Er bricht die Schale auf und steckt sich zwei in den Mund.
Hast du noch nie eine Buchecke gegessen?
Nee. Ich knusper die ja schon die ganze Zeit. Das ist natürlich ideal, wenn jetzt hier tatsächlich der ein oder andere Baum abstirbt, dass dann genug Samenmaterial da ist, dass sich hier wieder Buchenwald sofort neu bilden kann. Eichhörnchen, die nehmen das auf, verstecken das für den Winter und finden eben nur rund zwei Drittel wieder. Der Eichelhäher kann bis zu 10 Kilo Futtervorräte anlegen. Und das ist eigentlich so die erste Fläche. Wir sind ja hier auf dem Verbindungsweg zwischen Großen Winterberg und Schrammsteine. Und dem laufen schon sehr viele Leute und kommen dann hier das erste Mal an die Brandflächen. Und da ist das für viele schon erschreckend, wie das dann aussieht.
Rechts vom Weg erstreckt sich ein hügeliges Gebiet, aus dem sich einzelne Felsbrocken abheben. Die Erde ist verbrannt und mit verkohltem Totholz übersät. Wie Mikado-Stäbe liegen die schwarzen Fichtenstämme kreuz und quer übereinander. Die, die noch nicht umgestürzt sind, ragen einsam und von den Flammen zerfressen in den Himmel. Ein junger Mann bleibt auf dem Wanderweg stehen.
Surreal. Und ja, überraschend, das quasi jetzt auch mal live zu sehen, was man halt nur in Medien gesehen hat oder was berichtet wurde.
Wo kommen Sie gerade her oder wo gehen Sie hin?
Ja, wir gehen einfach halt nur wandern. Wir kommen aus Dresden und ja, ist quasi um die Ecke und da hat man sich das einfach mal angeschaut.
Wegen der dicken Humusschicht hatte sich der Brand hier tief in den Boden vorgearbeitet. Die Glutnester waren teilweise 600 Grad heiß. Das Löschwasser reichte nicht. Die Feuerwehr musste die glühenden Erdbrocken mit der Spitzhacke ausgraben.
Da ist natürlich das Bodenleben dann vernichtet. Aber gerade auf diesen Bereichen sieht man jetzt schon wieder Königskerze kommen. Auch da sehe ich einige Birkenkeimlinge schon. Und der Farn, der Adlerfarn war als erstes wieder da auf vielen Flächen und das Reitgras. Und das sind natürlich hoffnungsgebende Dinge.
Denn daraus entsteht bald frisches Grün, ein Mischwald, wie er einige Meter weiter gedeiht. Vor 15 Jahren habe der Borkenkäfer die Fichten auf dieser Fläche getötet, erzählt Meier. Jetzt sind die Bäume teilweise schon wieder 8 Meter hoch. Die Birkensamen kamen über die Luft, Eichhörnchen vergruben Bucheckern, Vögel brachten Eschensamen. Auf einem neuen Lehrpfad will die Nationalparkverwaltung zeigen, wie sich die Natur selbst geholfen hat. Hans-Peter Meier folgt dem Holzsteg, der seit kurzem durch den jungen Wald führt. Im Hintergrund dröhnt die Kreissäge der Handwerker, die letzte Arbeiten ausführen.
Und hier kommen wir an eine Stelle, da hat der neue Wald mehr Baumarten. Und wenn man mal hier rumguckt, und das werden wir dann mit solchen Guckkästen einfach aufbereiten, dann findet man hier 7 Baumarten. Und keiner der Bäume wurde hier gepflanzt. Und früher stand hier nur eine Fichtenmonokultur.
Faszinierend, findet das selbst der langjährige Nationalparkmitarbeiter. Und auch die Besucher könnten die Erneuerung der Natur nach den Bränden problemlos erleben, betont Meier. Die Wanderwege seien auf deutscher Seite alle wieder offen. Und?
Wir hatten im Nationalpark Sächsische Schweiz zwar 113 Hektar mit 113 Hektar den größten Waldbrand, den wir hier dokumentieren mussten seit 1842. Das waren aber nur 1,2% des Nationalparks. Und der Nationalpark wiederum macht ja nur ein Viertel der gesamten Sächsischen Schweiz aus, sodass man also hier als Gast bei der Ankunft die Waldbrandfläche überhaupt nicht wahrnimmt. Und man muss schon mindestens eine Stunde laufen, bis man überhaupt an eine erste schwarze Fläche hinkommt.
Tatsächlich litt der Tourismus in dieser Saison stark unter den Nachwehen der Brände. Im August, einem der gewöhnlich umsatzstärksten Monate, hagelte es Stornierungen. Einige Restaurants und Hotels schlossen zeitweise komplett oder gingen in Kurzarbeit. Auch im September waren noch nicht wieder so viele Gäste da wie in den Vorjahren üblich. Thomas Kunack, stellvertretender Vorsitzender des Tourismusverbandes Sächsische Schweiz und Bürgermeister von Bad Schandau.
Das war eben so ein bisschen auch von meiner Seite her ärgerlich, dass natürlich Bilder nach außen getragen wurden, wo vielleicht manche eine Vorstellung hatten, dass, ich sag mal, die halbe Sächsische Schweiz nicht mehr mit betretbar ist. Und das war halt, ich sag mal, das Ungünstigste für uns, weil natürlich dort dann die Stornierungen einfach eingingen bzw. die Abreisen stattfanden.
Erst im Oktober erholten sich die Besucherzahlen. Zusätzlich versuchen der Tourismusverband und die sächsische Landesregierung, die Nachfrage mit einer Werbekampagne anzukurbeln.
Und wir als Tourismusverband sind natürlich bestrebt, dann auch dementsprechend Angebote ganzjährig da aufzusetzen. Und das ist natürlich jetzt umso wichtiger, jetzt, ich sag mal, die Wintermonate zu bewerben. Mit Winterwanderung, Glühweinkochen bis hin zu urigen Baudenabenden.
Daneben laufen Debatten, welche Konsequenzen man in der Sächsischen Schweiz aus den Bränden ziehen sollte. Wie kann man den Wanderern noch besser vermitteln, dass Lagerfeuer oder Gaskocher im Nationalpark tabu sind? Was geschieht mit dem vielen Totholz? Es gibt Forderungen, die abgestorbenen Stämme herauszuholen, weil sie Brandbeschleuniger seien. Andere sagen, das Totholz gehöre zu einem natürlichen Wald, biete Unterschlupf für Tiere und schütze junge Bäume vor Verbiss. Aktuell arbeitet eine Expertenkommission an Empfehlungen, wie man im Elbsandsteingebirge Brände verhindern und im Ernstfall noch besser reagieren kann. Und dann tauchte plötzlich noch ein anderer Diskussionsstrang auf. Eine Bürgerinitiative will den Nationalpark in einen Naturpark umwandeln, also in eine geringerwertige Schutzkategorie. Dann könnte man Bäume fällen, aktiv aufforsten und das Gebirge touristisch besser nutzen, argumentiert sie. Im Nationalpark Bayerischer Wald hat es diese Debatte vor Jahren gegeben. Jetzt ist sie auch im Harz und in Sachsen präsent und wird geführt werden. Zurück im Hotel Helvetia am Elbufer in Schmilka. Im modern und nachhaltig gestalteten Ambiente seines Hotels erzählt Gastwirt Moritz Hitzer, dass er fast den gesamten August schließen musste. Der September lief in allen Ausflugslokalen und Gasthäusern schlecht. Seinen Verlust beziffert Hitzer auf etwa 1 Million Euro. Trotz staatlicher Hilfen sei das Familienunternehmen in Schieflage geraten. Doch Hitzer bleibt zuversichtlich.
Also ich sag mal so, der Freizeitwille der Menschen wird ja immer größer. Ich denke auch, Freizeit im ländlichen Raum genießen, raus aus der Stadt, aus dem Lärm, aus dem Trubel der Städte, rein in die Natur, wird eher zunehmen. Also ich sehe da eher eine Diskrepanz zwischen eben dem Thema des Klimawandels, immer trockenere, immer heißere Sommer, gepaart mit dann immer mehr Touristen und Gästen, die in die Natur strömen. Und von daher ist das Thema der Aufklärung für mich ein ganz wichtiger Punkt.
Moritz Hitzer will deshalb künftig besser über Waldbrandstufen, Rauch- und Feuerverbote informieren. Der Tourismus selbst, so meint er, werde durch die Brände mittel- und langfristig keinen Schaden nehmen. Schließlich, scherzt Hitzer, sei auch schlechte Publicity gute Publicity.
Der Dresdner Kammerchor Lydia Jacobi und Tobias Barth waren für Sie im Nationalpark Sächsische Schweiz unterwegs. Dort hofft man jetzt auf einen gelungenen Wintertourismus. Eine neue Winterwanderkarte ist aufgelegt worden, um die Gäste wieder in die Region zu bringen. In ein Refugium für, so heißt es, Romantiker, Genießer und Stadtflüchter. So, jetzt was ganz anderes. Wir springen schon mal.